ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Bibliotheken im Auge haben, was ihr Kommune gerade braucht. Das kann in Innsbruck ganz was anders sein wie in Schwaz, weil einfach die Bevölkerung anders zusammengesetzt ist. Deswegen kann man die Konzepte von Bibliotheken, die so super funktionieren, nicht eins zu eins kopieren.
Die Stadtbibliothek Innsbruck ist ein Ort, der einen Zugang zur Bildung schafft und zugleich Begegnungen für alle Generationen ermöglicht. Und ich würde einfach mal sagen, zeitlose und zeitgemäße Begegnungen. Denn die neue Stadtbibliothek, die gibt es erst seit 2018. Aus den damaligen 680 Quadratmetern in der Kollingasse 5a wurden schlussendlich 3000 Quadratmeter in der Amrasser Straße. Die Medienanzahl wuchs, die Mitglieder- und Mitgliederinnenanzahl wuchs bemerkenswert, mehr als das Doppelte. Und diesen Wandel und diesen Wachstum und die zeitgemäßen Begegnungen gestaltete unter anderem Christina Grenmeier. Als Leiterin der Stadtbibliothek Innsbruck leistet sie einen maßgeblichen Beitrag zur kulturellen und sozialen Entwicklung. Und im Podcast-Interview spreche ich mit Christina über verschiedene Dinge, wie beispielsweise Entwicklung der Stadtbibliothek, die Relevanz von Büchern, die Herausforderungen, die Gestaltung von Räumen und wie man Begegnungen ermöglicht. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Christina Grenmeier. Wie bist du 1998 zu deinem Beruf gekommen?
Ich habe damals noch studiert und habe einen Sommerjob gebraucht und habe dann ganz klassisch als Ferialpraktikantin in der Bibliothek angefangen, damals noch am Buchgraben, und habe dann Bücher sortiert, Bücher eingestellt und hin und wieder so Bücher verliehen. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Und im September, Oktober bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht geringfügig arbeiten möchte dort, weil sie brauchen jemanden, der ein paar Stunden Ausleihe übernimmt. Das habe ich dann neben dem Studium auch ganz gern gemacht, weil es sind so Jobs, die während dem Studium super funktionieren. Und dann ist eine Kollegin schwanger geworden und dann habe ich als Karenzvertretung angefangen.
Wie viele Medien gab es da früher? Kann man das betiteln?
Oder? Ja, also ich glaube, am Programm hat so 20.000, 30.000 Medien geben, viel mehr nicht.
War die Stadtbibliothek damals sehr beliebt?
Wir haben immer Leserinnen gehabt, aber so die Benutzerinnenzahlen und Verleihzahlen, die sind daherinnen in der Amrasser Straße dann wirklich durch die Decke gegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass niemand da war.
Wie war das dann bei der Übersiedlung Kollingasse? Also du hast ja dann 2009 tatsächlich Innovationsprojekte und so weiter gestaltet. War das da damals schon etwas, wo du dir gedacht hast, das könnte man verbessern oder warum gibt es das nicht oder was für Projekte könnte man initiieren, um noch mehr Leute in die Bibliothek zu bekommen?
Also am Anfang in der Kollingasse noch nicht, weil da war ich ganz neu und haben wir das jetzt auch noch nicht ganz so vorstellen können, was die Aufgaben in der Bibliothek sind. Aber eben relativ bald ist man dann mit der Ausbildung zur Bibliothekarin kriegt man so mit, was andere Bibliotheken so machen und überlegt sich natürlich, wie man das selber besser gestalten kann. Also mein erstes Projekt war dann, die Kinderbibliothek umzugestalten, die ein bisschen besser aufzuteilen, die Jugendromane von den Kinderromanen zu trennen, das auch optisch ein bisschen zu gestalten und habe dann auch angefangen, mit Bibliotheksführungen, das hat es bis dahin nicht gegeben. Also das heißt, wir haben Schulklassen einfach eingeladen und gesagt, man kommt in die Bibliothek und dann bin ich nicht nur durchgegangen und gesagt, ja, und da steht das Buch und da ist das Regal, sondern habe dann so pädagogische Programme entwickelt, wo die Kinder sehr viel selber suchen können, also ein bisschen spielerische Führung durch die Bibliothek. Und das machen wir jetzt immer noch mittlerweile mit Unterstützung von aktuellen Medien, also wir haben so ein Learning Snack programmiert, wo die Kinder mit ihrem Handy so Quizfragen beantworten können, durch die ganze Bibliothek so Schnitzeljagd.
Weil du gesagt hast, man schaut sich an, was andere Bibliotheken machen. Wer war damals so die innovativste Bibliothek, wenn man das so sagen kann?
In die 2000er sind in Österreich einige Stadtbibliotheken neu entstanden. Das war Wien, Salzburg und Linz. Die haben damals schon so auf Lernzentrum gesetzt und Aufenthaltsfläche, die haben wir in der Kollingasse auch überhaupt nicht gehabt, weil es sehr beengt war. Das war dann schon recht spannend, zum Zeitpunkt dann 10 Jahre oder 15 Jahre später, wo das Haus geplant worden ist, haben wir uns dann sehr nach Skandinavien orientiert. Da ist gerade Aarhus entstanden, das nach wie vor einfach ganz viele Innovationen bietet.
Und was für Innovationen beispielsweise?
Also in Aarhus hat uns extrem gut gefallen, dass eben die Bibliothek Aufenthaltsraum ist, dass viele Dinge in der Bibliothek passieren. Medien schon noch wichtig sind, aber jetzt nicht mehr der ganze Bibliotheksraum mit Bücherregalen vollgestellt wird, sondern auch viel Platz zum Sitzen bereitgestellt wird und auch ganz unterschiedliche Aufenthaltsqualitäten. Also ich kann dort lernen, ich habe da ein Café, wo ich mit zusammensitzen kann, es gibt Veranstaltungen und das hat uns sehr inspiriert, wie wir das Haus da geplant haben.
Wann hat denn die Planung angefangen? Also um gerade einen Kontext zu geben, also mittlerweile ja die Amrasser Straße und statt 680 Quadratmeter sind es 3000 Quadratmeter, auch die Medienzahl ist gestiegen um einiges. Wie hat das damals begonnen?
Also die Planung hat schon vor gut 10 Jahren stattgefunden. Die damalige Chefin und ich, wir haben dadurch, dass wir immer wieder geschaut haben, was es in andere Länder und in andere Bibliotheken so gibt, haben schon eine Idee gehabt, wie wir gerne eine Bibliothek gestalten würden. Und es war klar, räumlich spielt das die Colleengasse nicht bei 680 Quadratmeter. Also entweder haben wir dann nur mehr 15.000 Bücher. Was aber auch klar war, die Leute kommen ja in die Bibliothek zum Bücher ausleihen. Das ist nach wie vor ein wichtiger Punkt. Aber für alles andere haben wir keinen Platz. Und wir haben dann einfach mal so unsere Ideen skizziert, was wir gern hätten, was wir glauben, dass Bibliothek in Innsbruck brauchen würde und haben das dann der Politik vorgelegt. Und dann ist es so über 2-3 Jahre geköchelt. Das wäre schon toll, wenn wir das in Innsbruck hätten, aber wo könnte man denn das machen? Und konkret ist es dann worden, wo da das Gebäude geplant worden ist. Und das haben wir, dann hat der Gemeinderat schon sehr konkretes Konzept gehabt, was man denn machen könnte. Und dann ist 2016 die Beschlussfassung erfolgt, dass die Stadt Innsbruck den Gebäudeteil ankauft und wir dann Platz kriegen in der Bibliothek.
Was waren dann so die Phasen dazwischen, also zwischen 2016 bis 2018, weil nachher kriegt man den Beschluss und man weiß, man kann da rein, aber dann muss man ja trotzdem noch sehr viele Entscheidungen höchstwahrscheinlich treffen.
Absolut. Da waren dann wöchentliche Treffen mit der Projektgruppe. Also die IEG war für den Ausbau verantwortlich. Die Architektinnen sind dann mit der Innenausstattung beauftragt worden, dass die geplant worden ist, weil man kann nicht einfach nur Regale reinstellen, das muss ja auch irgendwo gestaltet werden. Und da waren unzählige Sitzungen von dem, dass wir mal ausgerechnet haben, wie viel Platz braucht man denn überhaupt für Medien, wie viel Medien wollen wir denn haben, was macht denn Sinn, wie kommen wir denn irgendwann zu dieser Medienanzahl hin, weil das ist natürlich auch eine budgetäre Frage. Von dem hin, wie sollen die Schreibtische ausschauen? Also ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann einmal abends herinnen gestanden sind, gemeinsam mit Elektroplaner und Architekten und uns überlegt haben, wie tief müssen denn die Lampen hängen, die unten sind, damit man zwischen den Regalen gescheit lesen kann. Also da wird alles muss man planen. Also wie die Regale ausschauen, ob die Strom brauchen, ob die keinen Strom brauchen, wo gescheiterweise die Bodendosen sind. Ja. Aber war spannend.
Wie war dann die Eröffnung 2018?
Ich kann mich noch erinnern, wir haben, glaube ich, am Freitag den ersten Tag offen gehabt und es waren wahnsinnig viele Leute da und unsere Abteilungsleiterin, die Birgit Neu, ist so nach 2 Stunden gekommen und hat dann gemeint, was schaut da an, die Leute sind da herinnen, als ob es uns schon immer gegeben hätte. Also das hat alles so wunderbar funktioniert. Die Leute sind genau da gesessen, wo wir gedacht haben, dass sie sitzen sollen. Die Sitzstufen sind sofort okkupiert worden. Also es hat wirklich alles genauso funktioniert, wie wir es geplant haben. Und das war schon schön zu sehen.
Und das hat ja einen ziemlichen Wachstumsschub gegeben bei den Mitgliedern und Mitgliederinnen.
Genau. Wir haben uns um mehr als die Hälfte verdoppelt. Also wir haben die Colleengasse mit 7.000 Leserinnen verlassen und mittlerweile sind wir bei 16.000 bis 18.000 Leserinnen.
Wahnsinn. Wie legt man eigentlich die Gebühr fest? Wird das von der Stadt festgelegt oder wird das
Das wird, vom Gemeinderat beschlossen. Also wir kriegen da eine Vorgabe, wie viel sie erhöht werden soll. Wir können natürlich immer Vorschläge machen. Wir haben einen bestimmten Prozentsatz von unserem Budget, das wir einnehmen müssen. Und in dem Feld können wir agieren. Wir haben vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir die Mitgliedsgebühr für Erwachsene sehr stark erhöhen und dafür Kinder bis 18 gratis lesen können.
Wie trifft man eigentlich die Medienauswahl? Jetzt sind da, glaube ich, mittlerweile 150.000 Medien.
100.000 haben wir.
100.000 Medien verfügbar. Wie trifft man eigentlich da die Medienauswahl?
Bei uns arbeiten ganz viele ausgebildete Bibliothekarinnen. Die haben meistens ein facheinschlägiges Studium und die bestellen in ihren Bereichen die Medien. Meistens einfach nach Verlagsvorschauen, dass wir aktuelle Medien erinnern haben. Wichtig ist für uns, wir sind keine Archivbibliothek. Also wir müssen nicht wie die UB dann alte Bücher ewig aufbehalten, damit die irgendwie erhalten bleiben. Das ist der große Vorteil, den wir als öffentliche Bibliothek haben. Wir haben dann meistens ganz aktuelle Medien. Und wir sind keine Universitätsbibliothek, wir müssen keine Forschungstexte zur Verfügung stellen. Das heißt, unser Bestand dient hauptsächlich der Unterhaltung, der Freizeitgestaltung, der individuellen Fortbildung und das soll einfach allgemein verständlich sein. Und auf der Grundlage schauen wir dann die Verlagsprospekte durch, schauen auch durch, was jetzt gerade in Diskussion ist, ob es jetzt irgendein Buch gibt, das speziell über mehrere Medien hinweg besprochen wird. Und so treffen wir dann die Auswahl, was wir kaufen und dann auch die Auswahl, was wieder wegkommt, weil wir haben nur einen gewissen Platz. Also wir haben jetzt den Bestand, den wir haben wollen, erreicht. Viel mehr haben wir nicht Platz. Das heißt, es muss dann immer genau so viel raus, wie wieder gekauft wird.
Wie trifft man da die Entscheidung, was, wie viel ausgeliehen worden ist oder wie schafft man das?
Ja, genau. Wir machen jedes Jahr Controlling. Also wir schauen uns an, welche Bereiche besonders gut genutzt worden sind, welche Bereiche weniger gut gehen. Das heißt, die Bereiche, die sehr gut genutzt worden sind, muss man natürlich mehr neue Bücher wieder kaufen, weil die alten dann abgegriffen und kaputt sind. Die muss man dann wieder öfter ersetzen und so trifft man dann die Entscheidung, in welchem Bereich man was kauft.
Was ist der beliebteste Bereich?
Es ist eindeutig die Kinderbibliothek. Die haben damals in den letzten Jahren seit der Pandemie Ausleihsteigerungen von 25% gehabt. Sicher auch aufgrund der Tonys, dieser kleinen Figuren, wo man sich Geschichten anhören kann. Und das war jetzt auch der Grund, warum wir bei der Politik so lästig waren, damit die Kinderbibliothek endlich erweitert wird, weil wir da einfach auch eindeutig noch mehr Medien brauchen und mehr Platz für Kinder bis 12 Jahre zum Lesen und zum Lernen.
Wie begeistert man deiner Meinung nach Kinder zum Lesen, Christina? Wie gelingt das?
Indem man ihnen viel vorliest, auch über die Zeit hinweg, wo sie schon lesen können. Also man glaubt immer, naja, wenn mein Kind dann lesen kann, dann brauche ich nicht mehr vorlesen. Aber Lesen ist am Anfang brutal anstrengend und die Kinder genießen es, wenn man ihnen nur lang vorliest und sie so die Texte erschließen und irgendwann ist Lesen dann so leicht, dass man selber wahnsinnig gern liest. Und dann ist wichtig, dass man die Kinder einfach lesen lässt, was sie gern lesen würden und nicht vorgibt, na, aber du musst das lesen und das Buch muss 300 Seiten haben, ganz egal. Also ich habe selber auch Phasen, da lese ich dann Zeitschriften oder irgendwelche Kitschromane und dann gibt es wieder Phasen, wo ich einfach Belletristik unglaublich gern lese oder Sachbücher und dem muss man sich einfach hingeben und auch die Kinder lesen lassen, was sie gern gerade wollen und was sie brauchen und auch akzeptieren, dass es vielleicht Phasen gibt, wo sie mal gar nichts lesen, weil was anderes wichtiger ist.
Welches Buch sollten deiner Meinung nach alle Eltern einmal den Kindern vorgelesen haben? Oder welches Buch sollten deiner Meinung nach die Kinder mal gelesen haben? Gibt es da einen Favoriten?
Also mein persönlicher Favorit, aber das müssen nicht alle lesen, ist der Gryffalo, weil ich diese Geschichte einfach lieb. Und als von Alex Scheffler, weil das in so schönen, witzigen Reimen gestaltet ist. Und die Illustrationen dazu sind auch super, aber da kommt man so richtig schön ins Vorlesen rein. Also das ist so, einfach ganz gute Kinderlyrik, finde ich, und witzig zum Vorlesen.
Was ist eigentlich so der zweitbeliebteste Bereich nach den Kinderbüchern, nach der Kinderabteilung?
Ist nach wie vor die Belletristik, also die Romane, im Sommer mehr die Krimis, quer durch. Das wurde auch wahnsinnig viel ausgeliehen, weil es einfach, weil wir einen Fokus haben auf Freizeit und Unterhaltung und es gibt, glaube ich, viele Leute, so wie wir sind, die nichts Schöneres haben, als im Urlaub am Strand einen Roman zu lesen.
Definitiv, ja. Die Frage, was ich mir nur stelle, was sind eigentlich so die größten Herausforderungen von einer Bibliothek oder von einer Stadtbibliothek generell? Weil wahrscheinlich unterscheidet sich das auch, oder? Die Herausforderungen von Stadtbibliothek zu Bibliothek in kleineren Ortschaften?
Ja, ich glaube schon. Was uns einfach unterscheidet, ist die schiere Menge an Leuten, die jeden Tag reinkommen. Das sind 400 bis 500 Personen, die jeden Tag einfach in der Bibliothek sind. Das ist für die Mitarbeiterinnen einfach anstrengend, wenn man 500 Leute jeden Tag begegnet. Und Innsbruck ist einfach weitaus die größte Stadt in Tirol mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, man muss einfach den Raum immer wieder moderieren, dass es nicht zu laut ist, dass man Leute darauf aufmerksam macht, was sie in der Bibliothek machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Das hat man in der kleinen Bibliothek vielleicht weniger, weil ich da alle Leute persönlich kenne. Also in einem Dorf weiß ich ja, wer kommt. Die Personen kenne ich und bei uns kommen immer wieder neue Personen rein, denen muss ich dann wieder erklären, was geht und was nicht. Und wir wollen ja auch nicht so diese 15-seitige Regelwerk haben, was man in der Bibliothek darf oder nicht, weil das geht allen Leuten natürlich auf die Nerven. Also wir wollen da natürlich sehr offen und frei sein, aber es braucht einfach gewisse Spielregeln, wenn man gemeinsam einen Raum nutzen will, weil es einfach ganz unterschiedliche Interessen gibt. Da sind Leuterinnen, die lernen auf die Vorbereitungsprüfung zum Medizinstudium und die wollen möglichst Ruhe haben, weil sie ganz konzentriert lernen wollen. Und dann gibt es aber genauso dreijährige Kinder, die das am besten finden, die ganze Bibliothek zu erkunden und einmal alle Regale anzuschauen und anzugreifen. Und das muss in der öffentlichen Bibliothek genauso Platz haben.
Ihr habt ja aber dann doch eine sehr offene Kultur, oder? Also es gibt ja, sag jetzt mal, schon Gespräche. Also Gespräche sind erlaubt. Ja. Also man kennt es ja oft von Bibliotheken, dass die einfach total leise sind. Mhm. Aber da ist ja schon eine Gesprächskultur erlaubt am Ende des Tages.
Absolut. Das sind oft die Schwierigkeiten, dann das den Lernenden klar zu machen. Wenn sie einen absolut ruhigen Ort zum Lernen brauchen und einen Lesesaal, dann müssen sie sich bitte auf die Universität wenden, weil die sind dafür da. Da gibt es die Universitätsbibliothek genau für das. Wir sind eine öffentliche Bibliothek. Da hat einfach ganz viel Platz. Natürlich wollen wir ein bisschen einen ruhigeren Rückzugsort anbieten, aber wir sind keine total stille Bibliothek. Es geht auch viel um Austausch, um Leute zu treffen, um sich einmal über das, was sie gelesen haben, mit anderen zu unterhalten und einfach die Community gemeinsam zu leben. Da machen wir dann auch immer wieder Studierende darauf aufmerksam. Wir sind nicht die Universitätsbibliothek, bei uns kann man durchaus auch reden. Und wir haben Leute da von 0 bis 99. Und ja, wenn man älter wird, dann ist man vielleicht ein bisschen lauter, weil ich mein Gegenüber nicht so gut verstehe. Und das muss alles auch Platz haben. Das war so eine Zeit lang ein großes Thema bei uns, dass wir viel Beschwerden gekriegt haben, wie laut wir sind. Mittlerweile kommunizieren wir das ganz klar. Wir sind kein leiser Ort. Wir sind zwar, kann ein bisschen Ruhe finden bei unserinnen, aber wir sind nicht absolut still. Und es gibt jetzt ja super Noise Cancelling Kopfhörer.
Das stimmt allerdings, ja. Was macht eigentlich die Stadtbibliothek der Zukunft aus? Also wie entwickeln sich Bibliotheken, Büchereien in die Zukunft weiter?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Bibliotheken im Auge haben, was ihr Kommune gerade braucht. Das kann in Innsbruck ganz was anders sein wie in Schwarz, weil einfach die Bevölkerung anders zusammengesetzt ist. Deswegen kann man die Konzepte von Bibliotheken, die so super funktionieren, nicht eins zu eins kopieren. Also es gibt jetzt in Holland, in Tilburg, eine super coole neue Bibliothek, die wahnsinnig viele Aktivitäten dort machen. Wir haben auch ein großes Veranstaltungsprogramm, das aber eher in die Richtung so individuelle Weiterbildung, Vorträge gehen, weil es in Innsbruck einfach ganz viele Initiativen gibt, die Programmierkurse anbieten, die Sprachkurse anbieten. Das müssen wir als Bibliothek nicht machen, was eben in Innsbruck notwendig ist, aufgrund der beengten Wohnsituation und der Mietpreise ist, dass ich irgendwo außerhalb meiner beengten Wohnung vielleicht nur einen Raum habe, wo ich Zeit verbringen kann und nicht immer einen Kaffee trinken muss, sondern einfach einmal 2 Stunden irgendwo sitzen kann. Und das ist, glaube ich, für Innsbruck ganz wichtig. Das ist in anderen Kommunen vielleicht überhaupt nicht der Fall. Und da muss man einfach immer schauen, was gerade, wie kann ich einfach gut in meiner Gemeinde, welche Leerstellen gibt es da, die ich als Bibliothek gut ausfüllen kann.
Habt ihr damals Umfragen gemacht, was das Volk möchte oder was die Bürger, Bürgerinnen möchten? Oder war das einfach nur Bauchgefühl und ihr habt dann gesagt, okay, wir glauben genau, das ist das Konzept, was benötigt wird?
Also es war mehr Bauchgefühl, weil es sowas wie uns in Innsbruck noch nicht gegeben hat. Das heißt, man hat es auch nicht vorstellen können, wie denn eine Bibliothek sein könnte. Das ist leider immer noch in sehr vielen Köpfen. Da gibt es nur Bücher und da muss ich leise sein und sitzen kann ich nur auf der Universitätsbibliothek. Deswegen haben wir dann gesagt, bringen die Umfragen wenig, weil man sich ja nicht vorstellen kann, wie es anders sein könnte. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren damals gemeinsam mit der Uschi Schwarzl in Aarhus. Und sie hat dann beim Zurückgang gesagt, nein, ich weiß nicht. Also ob das in Innsbruck funktioniert, da bin ich mir nicht sicher. Und dann, wo wir eröffnet worden sind, da hat sie wirklich gesagt, okay, ich habe mir nicht gedacht, dass das in Innsbruck so funktioniert und dass die Leute es so annehmen, aber ihr habt recht gehabt mit jedem Punkt, den ihr realisiert habt. Also deswegen haben wir damals auf die Umfragen verzichtet.
Wer war da eigentlich federführend bei dieser Digitalisierung? Weil im Endeffekt die Ausleihe, das hat mich immer so fast, das ist ja meiner Meinung nach schon innovativ. Man legt eine Karte drauf, dann werden die Bücher einfach erkannt, wenn man sie auf die Karte drauflegt. Wer war da federführend und woher kommt eigentlich das Konzept?
Also das Konzept kommt ganz eindeutig von Universitätsbibliotheken, die einfach im digitalen Bereich schon sehr weit fortgeschritten sind. Und im Prinzip ist das die RFID-Technik, die auch vom Handel kommt und das haben wir dann übernommen, gemeinsam mit einer Softwarefirma, die ist da in Tirol angesiedelt, haben wir das für unser System entwickelt. Es geht auch weiter. In einem Monat kriegen wir Bibliotheks-App. Das heißt, ich kann das dann alles selber am Handy machen. Da sind wir dann ein bisschen rückschrittlich. Es geht dann nicht über NFC, aber da muss ich halt einen Barcode selber einscannen. Aber im Prinzip kann ich dann direkt beim Regal das Buch, das ich ausleihen will, übers Handy einscannen und mitnehmen.
Ihr habt ja auch eine große Auswahl über die App, oder? Also man kann ja viele Hörbücher und so weiter. Mhm. Warum sind die aber teilweise belegt? Woran liegt das?
Das hat leider urheberrechtliche Gründe. Die ganzen E-Books, die ganzen E-Medien, die Verlage sind nicht ganz happy darüber, dass Bibliotheken das verleihen. Und für Bücher gibt es europaweit eine rechtliche Grundlage, dass Bibliotheken Bücher verleihen dürfen oder Hörbücher. Das wird noch als Buch gewertet, aber die ganzen E-Medien wird nicht als Buch gewertet und deswegen gibt es da rechtliche Unsicherheiten und dadurch können die Verlage begrenzen, wer gleichzeitig das Buch ausleihen kann. Und dadurch gibt es diese absurde Kombination, dass ein E-Book oder ein E-Hörbuch verliehen ist und ich warten muss, bis es wer anderer zurückgibt. Also wir haben meistens nur eine Lizenz für dieses E-Book, das wir verleihen können.
Ah, interessant.
Mhm.
Wie denkst du, verändert sich der Geschmack der Leute? Also glaubst du, es wird mehr digital gelesen über E-Book? Weil es hat ja öfters mal geheißen, dass Bücher eventuell aussterben, dass eigentlich die Daseinsberechtigung immer weiter fehlt, dann gibt es aber immer mehr, die was sagen, na, man braucht schon was Haptisches und das hat sich ja nicht bestätigt. Also Bücher werden ja nach wie vor unendlich oft gefragt. Was ist denn deine Vermutung für die Zukunft?
Also der Prozentsatz an den E-Medien ist seit Jahren gleich. Also es sind immer so 5-10% des kompletten Verleihs habe ich als E-Medien. Das ist seit der Einführung vor über 15 Jahren haben wir E-Books eingeführt. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Also das ist im Sommer dann immer mehr, dass ich weniger Gepäck habe. Und sonst ist einfach, erstens ist die Suche noch nicht ganz ausgereift, wenn ich irgendwo durchscrollen muss, welches Buch ich jetzt haben will. Also das ist einfach das Haptische, sowohl in der Bibliothek als auch in der Buchhandlung. Einfach, ich kann es einmal anschauen, ich kann einmal ein bisschen durchblättern und da ist das Handling einfach einfacher. Und es ist ja mittlerweile, gibt es ja Studien, dass das, was sie analog liest, einfach länger im Hirn haften bleibt, als das, was sie digital liest. Also ich habe eine Zeit lang nur digital gelesen und ich hätte danach nicht sagen können, was das jetzt für ein Buch war, weil ich den Titel nicht mehr gesehen habe, weil ich nicht gewusst habe, wie schwer das ist. Also da hat einfach das gedruckte Buch, glaube ich, neurologisch einfach nach wie vor Vorteile.
Ja, hat auch der Markus Renk gesagt, ja, von der Wagnerischen, eben, dass das einfach viel besser haften bleibt. Und da würde ich jetzt auch gleich den Anschluss,
ja,
ist eigentlich eine Bücherei, eine Bibliothek, ein direkter Mitbewerber vom Buchhandel.
Dadurch, dass wir die ganzen Medien, also bis auf die E-Books, da sind wir auf Plattformen angewiesen, alle anderen Medien kaufen wir vom regionalen Buchhandel. Also so von allen ansässigen Buchhandlungen in Innsbruck, die es gibt, beziehen wir unsere Medien. Das heißt, wir sind zwar schon auf einer Seite Konkurrent, aber gleichzeitig auch der größte Kunde. Und von dem her sind wir eigentlich in einem guten Einvernehmen, weil ganz, ganz viele Leute leihen Bücher aus und kaufen sich dann gleichzeitig Bücher. Also wenn ich gern liest, dann brauche ich sowieso beide Systeme, damit ich zu meiner Leseliste komme.
Was haltest du von so Formaten wie Blinkist beispielsweise, wo es so Buchzusammenfassungen gibt innerhalb von 15 Minuten? Hat das Relevanz? Funktioniert das? Also ich habe es nochmal versucht,
ja,
und das war dann eigentlich für mich nur so eine Ergänzung, dass ich gesagt habe, interessantes Buch und jetzt kaufe ich es.
Ja, genau. Also das ist ja der Genuss am Lesen und ich möchte wissen, wie sich die Geschichte entwickelt und es ist mir, also ich bin jetzt keine große Krimi-Leserin, deswegen ist es mir eigentlich immer recht wurscht, wie das Buch ausgeht, weil der Weg dorthin einfach das viel Schönere ist. Und hin und wieder zum Schluss denkt man sich, ah, okay, das hätte man jetzt nicht gedacht, aber das ist eigentlich für mich nicht ganz so relevant, weil das Leseerlebnis selber, wie mit Sprache umgegangen wird, wie die Geschichte aufgebaut wird, sehr viel mehr über das Buch aussagt, als um was es sich jetzt eigentlich wirklich handelt.
Wäre für dich ein Karriereweg in der Buchhandlung auch denkbar gewesen?
Nein.
Interessant.
Nein, weil es für mich, ich habe schon eine große Liebe zu Büchern, aber ganz viel auch um die Vermittlung gegangen ist. Wie kriege ich Leute zum Lesen? Also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Was kann man machen, damit der Gemeinschaft gut geht mit dem Hobby, das wir alle haben mit Lesen? Was kann ich noch brauchen und was kann ich für die Infrastruktur einer Stadt machen? Was kann da die Bibliothek leisten? Also weniger um Literaturvermittlung, sondern wirklich um das große Ganze. Wie kann ich einen Raum gestalten, der für möglichst viele Leute da ist und für möglichst viele Leute was bringt?
Würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen in der Stadtbibliothek? Gab es da eine Entscheidung, wo du denkst, die war vielleicht doch nicht so gut oder das war eigentlich die beste Entscheidung, was wir treffen haben können?
Dadurch, dass wir damals festgelegt haben, das haben wir einfach für uns irgendwann mal wirklich aufgeschrieben, zu sagen, 50% des Raums ist für Medien und 50% des Raums ist für die Leserinnen da, haben wir relativ große Freiheit, dass wir immer wieder umgestalten können, ohne dass es große bauliche Maßnahmen gibt. Also wir erweitern jetzt die Kinderbibliothek, das ist super, aber dadurch, dass wir einfach Platz haben und Raum haben, können wir bei neuen Ideen oder wenn wir draufkommen, das funktioniert nicht ganz so, sehr rasch reagieren und Dinge anders machen.
Kann man sich das 2018 so vorstellen, wie es auch heute ist mit der Raumaufteilung und so weiter, mit den Regalen, dass man
genau. So interessant. Es ist alles so geblieben. Das Einzige, wir haben in einem Bereich haben wir so mehr Lounge-Möbel gehabt, die haben wir ein bisschen reduziert und mehr Arbeitstische aufgestellt, weil das ist das, wo sich's entwickelt hat. Unser Slogan ist ja das größte Wohnzimmer der Stadt, aber es brauchen auch ganz viele Leute Arbeitsräume und Schreibtische im Prinzip und Platz zum Arbeiten. Und das haben wir jetzt, da sind wir, haben wir dann mehr Arbeitsflächen geschaffen, als dass wir so auf größere Bereiche für Wohlfühl-Area legen.
Warum hat die Bibliothek nicht am Sonntag offen?
Das frage ich mich auch. Das hängt einfach mit dem Personal zusammen. Okay. Also wir haben mit dem Personal, das wir haben, schaffen wir jetzt die Öffnungszeiten gut abzudecken. Also wir haben Montag bis Samstag offen, aber ich könnte den Sonntag mit dem bestehenden Personal nicht offen haben, weil es dann auch einfach Ruhezeiten braucht, weil wir Rotation brauchen. Natürlich gibt es Überlegungen, dass man irgendwann einmal, es gibt jetzt in größeren Städten schon auch so Open Library Systeme, wo man einfach wo die Leute selber die Bibliothek aufsperren können quasi und dann die Bibliothek nutzen, ohne dass Personal da ist. Das ist sicher ein Projekt, das in den nächsten Jahren angedacht wird.
Weil du gesagt hast, dich begeistert oder dich interessiert ja auch, Begegnungen zu gestalten und einen relevanten Ort zu erschaffen, wo Menschen zusammenkommen. Welche Orte sollte man deiner Meinung nach besuchen? Bibliotheken, Büchereien, ganz können auch Cafés sein, Einkaufszentren, wo du wirklich sagst, da werden wirkliche Verbindungen geschaffen zwischen Menschen.
In Innsbruck? Oder
kann überall sein.
Kann überall. Also ganz auf alle Fälle, es ist meine Lieblingsbibliothek, ist nach wie vor in Aarhus, Dock 1. Oder auch in Tilburg, die Lockhall, weil da also der Spirit, den wir haben, sehr gut rübergeht. Was mich jetzt absolut fasziniert hat, ich war jetzt 3 Wochen in Kanada auf Urlaub und wir waren in Ottawa, das ist die Hauptstadt von Kanada und da wird so dieses Verbindende total gelebt. Also es ist alles durchgehend zweisprachig, es wird geschaut, dass allen gut geht. Also die Stadt habe ich einfach total lässig gefunden von dem, wie dort Diversität erlebt wird.
Wenn du unbegrenzt Geld hättest, was würdest du noch bei der Stadtbibliothek verändern?
Ich würde auf alle Fälle den Leerstand, der über uns ist, beseitigen. Also es ist ja im BMA2-Gebäude ist ja großer Leerstand direkt über der Bibliothek und das würde ich wahnsinnig gern, also wenn ich das unbegrenzt kaufen würde und das budgetär hätte, würde ich total gern einrichten und zwar. Also was mir so vorschweben wird und was, glaube ich, in Innsbruck einfach nur fehlt, ist so, wo man gemeinsam diversen Hobbys nachgehen kann. Also wo man eine Werkstatt hat, die man gemeinsam nutzen kann, wo ich mir mal am Abend zum Kartenspielen oder zum bei einem Paperspielen treffen kann. Also einfach so Räume, die gemeinsam nutzen kann, was da haben oft schwierig möglich ist.
Das ist ein interessantes Konzept.
Das war die super Film.
Ja. Wo gibt es denn sowas schon? Also wo hast du vielleicht sowas in der Art schon mal gesehen?
Auch wieder in Aarhus. Die Bibliothek, die ist wirklich riesig. Die hat 15.000 Quadratmeter. Und die haben einige Räume, die man einfach nutzen kann gemeinsam. Also nicht so Werkstätten in dem Sinn, aber auf die Frage, wann die Bibliothek zusperrt, kam die Antwort, wenn keiner mehr da ist. Weil sich die Leute dort einfach Räume mieten können, wo sie die Vorstandssitzung von ihrem Verein machen können oder einen Raum, wo sie gemeinsam proben können. und solche Sachen, glaube ich, das fehlt noch ein bisschen in Innsbruck, den man mehr oder minder selbst verwalten, aber doch irgendwie ein bisschen mit Aufsicht machen kann.
Könnte das so sein, dass das die Stadtbibliothek vielleicht bei einem anderen Ort dann noch zusätzlich mitbetreibt? Also könnte man sowas bei der Stadt einbringen als Vorschlag?
Habe ich schon eingebracht. Also das Konzept ist schon einmal deponiert worden. Ja.
Die Zukunft würde es zeigen.
Genau. Genau.
Christina, ich habe noch drei Fragen an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsbuch?
Ich habe Englisch studiert und bin nach wie vor so der englischen und amerikanischen Literatur sehr verbunden. Ich sehe jetzt wieder als Revival eigentlich total gern Jane Austen und die Brontes. Die haben irgendwie so All-Time-Favorites von den Themen her. Und was ich wahnsinnig gern liest, sind Gedichte von Emily Dickinson.
Dann die zweite Frage. Was sollten deiner Meinung nach alle Menschen lernen?
Lesen.
Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage, Christina. Was möchtest du noch sagen?
Danke fürs Interview.
Danke dir. Mich hat es sehr gefreut. Vielen Dank für die Einblicke in die Stadtbibliothek. Ich bin ja einer der 400 bis 500 Besucher. Ich komme ja immer wieder mal gerne her, um einfach mal den Ort zu wechseln und einfach einen Tapetenwechsel zu erfahren. Und ich bin da sehr dankbar, dass das gibt, weil das halt einfach eine sehr gute und gelungene Abwechslung ist und wo man jetzt nicht das Gefühl hat, dass man jetzt nicht wertgeschätzt wird oder dass man jetzt da in einem Umfeld ist, wo man nicht sein möchte, sondern da hat ja eigentlich jeder so dasselbe Ziel, eine gute Zeit zu verbringen, etwas Neues zu lernen oder etwas zu tun, zu machen. Und das hat halt mich immer so fasziniert, weil es halt einfach ein Ort des Wissens und des Umsetzens als zugleich ist. Und vielen Dank, dass du diesen Beitrag leistest und vielen Dank für deine Zeit, liebe Christina. Dankeschön.
Danke, besser hätte ich es jetzt nicht zusammenfassen können.